podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung der Ludwig-Maximilians-Universität. Diesmal geht's um Quentin Tarantino, denn wir sind, richtig, im Institut für alte Geschichte zu Besuch. Das stimmt fast nicht? Dann erstmal eins nach dem anderen. Ich besuche hier im wunderschönen Historikum in der Münchner Schellingstraße Professor Martin Zimmermann.
Mein Name ist Martin Zimmermann und ich bin Professor für alte Geschichte an der LMU in München.
Mit ihm möchte ich zum einen über die antike Stadt Pergamon sprechen und zum anderen über Gewalt in der Antike. Das sind zwei Schwerpunkte seiner Forschung.
Die Antike ist der Zeitraum zwischen dem späten 2. Jahrtausend vor Christus und ungefähr dem 6., 7. Jahrhundert nach Christus, also eine Zeit von ungefähr 1900 Jahren. Die Althistoriker, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, konzentrieren sich aber in der Regel auf die Zeit zwischen 700 vor Christus und 600 nach Christus. Und der normale Bürger auf der Straße assoziiert mit Antike vielleicht die Demokratie in Athen im 5. Jahrhundert und dann vor allen Dingen aber das Römische Reich, römische Soldaten, Gladiatoren, Kämpfe und ähnliches. Und das ist ein engerer Zeitraum von vielleicht 200, 300 Jahren, der im allgemeinen Bewusstsein der Öffentlichkeit ist.
In der Tat, ich denke an griechische Gelehrte in weißen Gewändern mit langen Bärten und an Römer in Sandalen. Wie das Leben damals wirklich aussah, davon habe ich keine Ahnung. Und Martin Zimmermann übrigens auch nicht so richtig.
Wir wissen überhaupt gar nicht, wie das damals war. Und ich bin, als ich das erste Mal Gladiator gesehen habe, mit drei Fachkollegen der alten Geschichte in diesem Film gewesen. Und die hatten Probleme schon bei den ersten Szenen mit der Bekleidung der römischen Soldaten und den Titeln der Rangordnung. Aber das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert das, was wird da eigentlich für ein Bild der Antike transportiert und was erfahre ich zum Beispiel über die Rolle der Frauen zur Zeit der Entstehung Gladiators, wenn ich das vergleiche mit einem Film aus den frühen 60ern von Anthony Mann, wo die Frauen ja ganz anders vorkommen. Also wie spiegelt sie sozusagen auch im Bild der Antike sich der gesellschaftliche Wandel der Moderne? Und da erfahre ich ja gar nichts über die Antike und über die Rolle der antiken Frauen. Ich erfahre aber sehr viel über die Rolle der Frauen und das Geschlechterverhältnis in der jetzigen Zeit.
Aber es prägt ja so viele tausend Menschen, die den Film sehen. Ja. Die denken dann, so war die Antike.
Ja, und deshalb gucke ich mir das auch immer an, um denen dann möglicherweise auch signalisieren zu können, so war das nicht. Ich finde, dass Gladiator ein ganz fantastisch guter Film ist. Und dass der auch ein interessantes Antikenbild zeigt. Aber es hat sozusagen mit der historischen Antike sehr wenig zu tun. Das ist halt einfach so.
Ein historisch korrekter Film über die Antike wäre dann sehr kurz.
Ein historisch korrekter Film über die Antike wäre nicht kurz, aber extrem spröde, weil man immer sagen müsste, was man alles nicht weiß. Man hätte sozusagen überall gepixelte Stellen, weil man gar nicht ganz genau weiß, wie das jetzt da eigentlich ausgesehen hat. Und so. Deshalb geht das eigentlich gar nicht. Und deshalb habe ich sehr viel Sympathie dafür, dass das jemand das versucht, das ins Bild zu setzen und in Szene zu setzen.
Zimmermann kennt sich damit aus. Er ist nicht nur passionierter Kinogänger, er berät auch seit Jahren Film- und Fernsehproduktionen, wenn es um historische Stoffe geht. Dann tragen wir doch mal zusammen, was wir über die Antike wissen. Denn so wenig ist das dann eigentlich doch nicht.
Unsere Vorstellung, die wir von der Antike haben, das sind ja sozusagen Brücken, die wir uns selbst gebaut haben, um das Nicht-Verstehbare verstehbar zu machen. Das hat mit der antiken Realität oft gar nichts zu tun. Also wenn man sich so Texte anschaut, auch von Politikern, also Leute, die im Senat gesessen haben, was die für komische Dinge geschrieben haben, welche Form des Aberglaubens es gab, überhaupt die Vorstellungen von der Götterwelt und was die Götter tun und was man dagegen tun kann oder wie man die Götter vielleicht beeinflussen kann. All diese Dinge sind so fremd und dann auch das mangelnde medizinische Wissen. Also wir sind heute sozusagen an eine Komplettversorgung gewöhnt. Sowas gab es in der Antike gar nicht, geschweige denn Ärzte, die genau wussten, was sie eigentlich tun. Und das mal so zu vergegenwärtigen, was es auch bedeutet, also heute, wenn man heute eine schwere Entzündung hat, dann nimmt man ein Antibiotikum, sowas gab es damals nicht. Daran starb man einfach und verreckte dann schon ganz jung oder als 14-Jähriger oder als 15-Jähriger. Und das muss man sich einfach auch mal vorstellen, dass es eine ganz fremde Welt ist und dass sie eben halt nicht so hell und strahlend ist wie die Rekonstruktion der antiken Städte, die man normalerweise sieht, sondern dass das ja auch sehr düster, angstbehaftet und voller Unsicherheiten war, mit denen sich diese antiken Menschen einzurichten hatten. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, das findet man heute vergleichbar vielleicht noch in Dritte Weltländern, dieses Prekäre der eigenen Existenz, ständige Bedrohung von Hunger und Krankheit, dann ist man schon sehr beeindruckt davon, dass die ihr Leben so gemeistert haben.
Gehen wir mal ins Detail und stellen wir uns vor, wie die Menschen damals gelebt haben.
Man muss sich vorstellen, dass es extreme soziale Gegensätze gab. Also eine reiche Familie hatte Sklaven, Ammen, Lehrer, Hauslehrer und so weiter. Also ein großes senatorisches Haus, das hatte, wir hören von mehreren hundert Sklaven, die die besessen haben, die diesen Haushalt geführt haben. Und die Kinder, die hatten ihre Amme, die sie stillte, die sie versorgte, die sie als Kleinkinder sozusagen ständig mit sich herumtrug, während die Frau des Mannes sich mit anderen Dingen beschäftigte. Und dann bekamen die ihre eigenen Lehrer. Der Vater, wenn er ein reicher Senator war, der kaufte sich einfach einen berühmten Lehrer für den Privatunterricht zu Hause.
Wenn ich mir vorstelle, in die Vergangenheit zu reisen, ich bin eine reiche Senatorin, angenommen es hätte sowas gegeben, und ich brauche mir keinen Kindergartenplatz zu suchen, sondern habe ein paar nette Kindermädchen zur Verfügung und außerdem hole ich mir dann Roger Willemsen und, tja, warum nicht Martin Zimmermann als Lehrer für meinen Sohn ins Haus. Es kann aber auch ganz anders kommen bei meiner Reise in die Vergangenheit.
Wenn wir dagegen in eine ganz andere Stufe gehen, also die unteren Schichten uns betrachten, das ist natürlich ganz grauslich. Also es gab in der Antike keine Möglichkeiten der Verhütung, weil man eben gar nicht wusste, wie das entsteht, das Leben. Man hatte keine Ahnung. Und das bedeutete also, dass die Frauen im Grunde genommen ständig schwanger waren. Also 8 Kinder im Schnitt bekamen, von denen 2 vielleicht überlebten. Und die überlebten, weil sie entweder krank wurden, aber weil zum Beispiel solche Phänomene wie Kindsaussetzung also auch verbreitet waren. Man hat die Kinder, die man selbst nicht ernähren konnte, irgendwo abgelegt. Entweder wurden sie dann von Tieren getötet oder von anderen aufgesammelt, die sie dann, wenn es kleine Mädchen waren, zu Prostituierten aufzogen, die dann für sie arbeiten mussten. Oder eben halt als Sklaven mit im besseren Fall mit in den eigenen Haushalt nahmen. Das ist also sozusagen in den unteren Schichten die ganz düstere Seite dieser antiken Welten.
Und auch die Altersstrukturen waren ganz andere als die, die wir heute in unserer Gesellschaft finden.
Was bedeutete das, wenn man ein 14-jähriges Mädchen war und heiraten musste und der Mann war 30? Also das ist so der typische Altersunterschied in der Antike gewesen. Alle Frauen Mitte 25 waren Witwen, das erste Mal.
Na, dann bleibe ich doch lieber in der Gegenwart. Aber wenn wir schon bei den düsteren Seiten der Antike sind, inwieweit gehörte denn Gewalt zum Alltag?
Der antike Alltag war sehr stark von Gewalt geprägt. Man muss sich vorstellen, dass diese antiken Gesellschaften sozial stark stratifiziert waren, also es eine strenge Hierarchie gab. Und es war in dieser Zeit üblich, dass Höhergestellte gegenüber Niedriggestellten Gewalt ausübten. Männer gegen Frauen, also Alltagsgewalt im Haus. Dann aber auch die Hausherren gegenüber den Sklaven. Man war sozusagen ständig alltäglicher Gewalt ausgesetzt. Aber man kann schwer ermitteln, ob diese Gewalt jetzt umfangreicher war als heutzutage. Man hat einfach schnell geprügelt oder auf jemanden eingeschlagen. Die Kleinkriminalität und auch Gewaltkriminalität wie Mord und Totschlag wird vielleicht gar nicht höhere Raten erreicht haben als in vielen großen Metropolen der Welt heute.
Gab es denn Regeln und Kontrolle so wie heute mit Polizei und so weiter?
Eine richtige Polizei gab es nicht, aber jeder antike Bürger hatte die Möglichkeit, Straftaten anzuzeigen. Und man konnte auch selbst Rache üben. Das ist natürlich ein großes Problem, dass man sozusagen wie im Sinne einer Vendetta die Ermordung eines Mitglieds der Familie selbst rächt. Die antiken Gesellschaften haben versucht, diese Rache zurückzudrängen und den Gerichten die Bestrafung zu überlassen. Aber wir hören immer wieder davon, dass man trotzdem Fälle hatte, wo Opfer sich gerecht haben, indem sie Täter selbst gerichtet haben und zum Teil sogar getötet haben.
Und da ging es um einiges strenger zu als in der Gegenwart. Denn hier geht es nicht etwa um Mord, Totschlag oder Vergewaltigung, sondern auch um Vergehen, die heute in unserer Gesellschaft gar nicht mehr kriminell sind.
Ein großes Problem war in der Antike immer der Ehebruch, weil man ja keine Gentests hatte. Und wenn eine Frau vor allen Dingen untreu war, dann bestand immer die Gefahr, dass sie Kinder bekommt und dass diese Kinder aber nicht vom rechtmäßigen Ehemann sind, aber Anspruch auf das Erbe erheben und so weiter und so weiter. Deshalb war es in der Antike über Jahrhunderte gestattet, dass der Ehemann den Ehebrecher, wenn er die beiden in flagranti ertappte, sofort töten konnte. Also eine ziemlich harte Form des Umgangs mit diesem Thema.
Und schon sind wir mittendrin in Zimmermanns erstem Schwerpunktthema, der Gewalt in der Antike. Seit 10 Jahren forscht er zu diesem Bereich.
Es ist so, dass man seit langer Zeit schon davon ausgeht, dass die antiken Menschen überhaupt nicht blutrünstiger waren als die heutigen Menschen. Und man nimmt sogar an, dass das 20. oder das 21. Jahrhundert das dunkelste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte ist, wenn man an die großen Genozide oder die Verfolgung der Juden, die Shoah und Ähnliches denkt. Sowas hat es in der Form in der Antike gar nicht gegeben.
Aber in der Antike hat es Amphitheater gegeben, in denen Menschen Raubtieren zum Fraß vorgeworfen wurden, vor Publikum.
Das war sicherlich Unterhaltung und das ist für uns heute schwer nachvollziehbar, dass Tausende von Leuten in diese Theater gegangen sind, um sich das anzuschauen. Aber ich bin mir sicher, wenn das heute rechtlich zugelassen wäre, würden auch viele Leute sehr viel Geld bezahlen, um gute Sitzplätze zu bekommen bei solchen Ereignissen.
Für Martin Zimmermann sind die Gladiatorenkämpfe der heutigen Zeit beispielsweise die Showkämpfe der Wrestler in den USA. Da wird auch gerne mal gebrüllt, dass man dem Gegenüber das Herz rausreißen möchte und das Publikum johlt dabei. In der Arena der Antike landeten Verbrecher, Menschen, die zum Tode verurteilt waren.
Die gängige Form der Todesstrafe war die Kreuzigung. Und dann gab es aber auch zum Beispiel die Verurteilung, das hieß ad bestias, das heißt, man musste im Amphitheater, in der Arena gegen Tiere kämpfen. Man hatte keine Chance und wurde eben getötet von diesen Tieren. Also das heißt, dass in der Alltagswahrnehmung man die eigene Gesellschaft als sehr gewalttätig wahrnehmen konnte, diese Todesstrafen aber für gerecht hielt. Und man war fest davon überzeugt, dass die Leute, die umgebracht wurden, die gekreuzigt wurden, das auch verdient hatten. Und man war genauso davon überzeugt, dass die Ausübung der Todesstrafe abschreckende Wirkung hat. Etwas, was man heute auch noch diskutiert, denken Sie an Amerika oder andere Länder. Aber in der Antike war das Konsens, dass man diese Todesstrafe ausüben muss.
Aber in einer Arena dabei zusehen, wie Menschen zu Tode kommen, waren die antiken Bürger völlig verroht?
Die antiken Zeitgenossen scheinen das, was sie im Kolosseum oder in anderen großen Spielstätten gesehen haben, offenbar betrachtet zu haben, wie wir heute Fernsehfilme sehen oder Gewalt in Fernsehfilmen. Es gibt in den antiken Quellen Hinweise darauf, dass die in die Arena gehen konnten. Die konnten sehen, wie sich die Gladiatoren abschlachten und gegenseitig die Köpfe abschlagen, haben aber große psychische Probleme gehabt, im Alltag mit einer Leiche oder einem Toten umzugehen. Also das gleiche Phänomen, was wir heute haben. Es gibt so Leute, die jeden Tag 3 Splatter-Filme gucken, also besonders üble Horrorstreifen, und völlig die Nerven verlieren, wenn sie in einen Autounfall geraten mit Verletzten.
Ein anderer Fall von Gewalt, von organisierter Gewalt, waren Schlachten und Kriege. Während heute über Drohnenkriege diskutiert wird, sah es auf den damaligen Schlachtfeldern noch ganz anders aus. Mann gegen Mann.
Ja, die Gewalt auf dem Schlachtfeld war ganz fürchterlich und man muss auch immer bedenken, dass also bis um die Zeitenwende es in Rom ein stehendes Heer gab. Alle Heere der Antike bestanden zu einem guten Teil aus Bürgersoldaten, also aus ganz normalen Mitbürgern, die dann eingezogen wurden und natürlich Söldnern. Aber es war für einen Mann in einer griechischen Polis der klassischen Zeit selbstverständlich, dass der sozusagen selbst Hand anlegen musste in der Kriegführung. Und Kriegführung war ganz üble Handarbeit, also nicht so wie heute die Darstellung als chirurgische Eingriffe und mit Fernwaffen, sondern das war wirklich Handarbeit. Die sind so in Schlachtreihen aufeinander zugegangen. Man musste die Schlachtreihe der Gegner möglichst zerstören, kaputt machen und dann blieb denen nichts anderes übrig, als ganz schnell die Waffen wegzuwerfen und wegzulaufen. Und das haben die gemacht. Und das war das Ziel sozusagen in einer Schlacht. Und wenn das passierte, dann haben die sozusagen die Gewinner in Anführungsstrichen nachgesetzt und alles umgebracht, was sie irgendwie noch bekommen konnten. Und das war eine fürchterliche Metzelei und sehr viele sind eben dann, die überlebt haben, dann noch in die Sklaverei verkauft worden.
Wenn ich das so höre, dann weiß man doch allerhand über die damalige Zeit.
Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass all diese schrecklichen Gewaltbilder, die antike Literatur uns und auch die Geschichtsschreibung uns liefert, über die tatsächlichen Vorkommnisse eigentlich gar nichts verraten. Sondern das sind so Bilder, die da vorgestellt werden. Und es sind immer dieselben Bilder, die da vorgestellt werden. Und was tatsächlich passiert ist, das sagen die uns gar nicht.
Nein, denn wir waren alle nicht dabei. Martin Zimmermann und seine Kollegen müssen sich auf ihre Quellen verlassen. Das sind zum einen die antike Literatur, zum anderen die Geschichtsschreibung, die es auch damals schon gab. Und dann gibt es noch ganz andere Quellen, zum Beispiel sogenannte Fluchtafeln.
In denen man die Zeitgenossen Verfluchungen auf ihre ungeliebten Nachbarn notiert haben, die sozusagen eine komplett Massaker an der Nachbarfamilie verbalisiert. Das ist ganz interessant. Und es gibt eben auch eine ganze Reihe von Grabinschriften, die uns sehr eindrucksvoll in Gedichtform schildern, auf welch entsetzliche Weise die dort Bestatteten ums Leben gekommen sind.
Fluchtafeln würden auch heute noch so manche Nachbarn gerne vergraben, oder? Aber zurück in die Vergangenheit. Martin Zimmermann interessiert also die Gewalt von damals, oder?
Was mich vor allen Dingen daran interessierte, ist nicht das, was tatsächlich an Gewalt stattgefunden hat, sondern wie man sich in der Antike über Gewalt verständigte, wie man über Gewalt sprach, welche Bilder man dafür benutzte. Denn diese Bilder, die man benutzte und die Horrorszenarien, die man entwarf, verraten uns sehr viel über Mentalität, Kultur und Aushandlungsprozesse der antiken Menschen.
10 Jahre lang forschen über Gewalt, grausige Bilder und Texte sehen. Da drängt sich mir eine sehr persönliche Frage auf.
Können Sie gut schlafen?
Ja, ich kann sehr gut schlafen. Also weil ich ja weiß, dass all das, was ich da gelesen habe, so nie vorgekommen ist. Und es gab allerdings manchmal Abende, da war mir sehr unwohl. Da habe ich einen Autor gelesen und studiert und die Stellen zusammengestellt, die für mich wichtig sind. Und habe das alles so abgebucht unter Fiktion und das ist ja alles nicht wirklich. Und dann habe ich abends spät den Fernseher angemacht und habe eine Dokumentation gesehen über den Russlandfeldzug der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und dann ist man plötzlich wieder ganz dicht an der realen Gewalt und merkt dann eben halt auch, dass man aufpassen muss, dass man mit dieser Fiktion nicht die Realität aus den Augen verliert.
Apropos Fiktion. Ich musste beim Thema Gewalt gleich an Quentin Tarantino denken und seine blutrünstigen Filme. Der hätte sich sicherlich wohlgefühlt in der Antike, oder?
Der hätte sich wohlgefühlt, aber das weiß ich gar nicht, ob er sich wohlgefühlt hätte. Aber er ist zumindest jemand, der in seinen Filmen, also jetzt zum Beispiel auch Django Unchained und so weiter, ja auch in den bildlichen Umsetzungen immer einen Schritt weitergeht und sozusagen auch die Grenzen auslotet und diese Grenzen immer weiter dehnt, bei dem, was zu zeigen ist oder was an Bildern zulässig ist. Man kann diese Linie, könnte man jetzt von der Antike bis heute bis zu Tarantino weiterziehen und sagen, das ist offenbar ein Bedürfnis des Menschen, bestimmte Dinge zu transportieren und dafür Gewaltbilder zu benutzen, die immer ausgefeilter, immer ungewöhnlicher und interessanter werden müssen.
Bleiben wir noch kurz bei den Römern, damit die jetzt nicht ganz so schlecht wegkommen. Es gab ja die römische Friedenszeit, Pax Augusta. Da war 200 Jahre lang Ruhe und Frieden. Keine Aufstände, dafür Wohlstand und Wachstum. Und das, obwohl das Reich aus so vielen Volksstämmen zusammengewürfelt war. Wie haben die Römer das geschafft?
Die haben die alle integriert. Also wenn die Völker unterworfen waren, dann mussten die integrieren. Die mussten aus denen, zumindest aus der Führungsschicht, auch Römer machen. Die Römer haben sozusagen mit ihren Soldaten und mit den Leuten, die sie selbst zur Verfügung hatten, nicht die Möglichkeit, unterworfene Völker wirklich zu kontrollieren. Das ging nicht. Und das wussten die. Und weil das nicht ging, hat man sozusagen die lokale Aristokratie, Häuptlinge in Gallien, Kleinfürsten im heutigen Österreich, dazu animiert, mitzumachen. Und die Römer haben denen gesagt, wenn ihr mitmacht, wenn ihr Verantwortung übernehmt, wenn ihr weiterhin Häuptling seid, wenn ihr dafür sorgt, dass in eurem Gebiet die Steuern eingezogen werden und so weiter, dann bekommt ihr das römische Bürgerrecht. Und ihr wisst, wenn ihr das römische Bürgerrecht habt, dann könnt ihr auch aufsteigen. Eure Söhne können Karriere machen. Und das haben die dann auch gemacht. Wir haben dann im ersten Jahrhundert nach Christus die ersten Gallierfürsten im römischen Senat als Senatoren. Und dieses Gefühl haben die Römer sozusagen allen Unterworfenen gegeben. Das war im Grunde genommen eine geniale Politik, die dazu geführt hat, dass die sich mit dieser römischen Herrschaft anfreunden konnten. Und dass die auf der anderen Seite eben den römischen Frieden, ihre eigene Machtstellung genutzt haben, um ihre Städte auszubauen nach römischem Muster.
Wenn ich Martin Zimmermann richtig interpretiere, dann war es gut für uns, dass die Römer hier gewirkt haben, oder?
Und ich komme zum Beispiel aus Flensburg, in ganz weit in Norddeutschland. Da sind die Römer nie hingekommen. Und wenn man sich die Stadtgeschichte des Nordens von Deutschland anschaut, dann kann man auch sehen, wie schade das eigentlich ist, dass die nie so weit gekommen sind, weil wir von kultureller Blüte, die in Süddeutschland viel früher erreicht ist, dann noch sehr lange Zeit ausgeschlossen blieben. Wir haben noch bis ins Mittelalter Missionare, die da oben aufgetaucht sind, erschlagen.
Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert. Lieber Herr Zimmermann, ich nehme Sie jetzt mit auf eine Zeitreise nach Pergamon. Haben Sie Lust?
Ja, natürlich, sofort. Ich habe mich ja jahrelang mit Pergamon beschäftigt, habe dort 6 Jahre selbst archäologische Forschung betrieben und das wird mich sehr interessieren. Also mich hat als Althistoriker nicht nur Literatur und Gewalt und diese Dinge und Historiografie und sowas interessiert, sondern von Anfang an bin ich immer ganz nah an der Archäologie gewesen und mache seit 20 Jahren Feldforschungsprojekte in der Türkei. Und die letzten 6 Jahre Pergamon. Und da interessiert mich etwas, was die Archäologen nicht interessiert normalerweise, nämlich, wie ist das Leben auf dem Land? Klassische Archäologie ist Archäologie der Städte. Und ich habe mit meinen Teams aus Studenten und Wissenschaftlern immer den ländlichen Raum erforscht und versucht rauszubekommen, in was für Gutshöfen und Bauernhöfen wohnten die, was für Dörfer gab es, wie dicht ist die Besiedlung auf dem Land, was haben die angebaut, wovon haben die gelebt, wie war die Wasserversorgung, hat man Terrassierungen gehabt und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist sehr mühsam und schwierig zu rekonstruieren, weil natürlich alles kaputt ist und man nur noch spärliche Reste findet. Und deshalb wäre das für mich natürlich wahnsinnig interessant, auf einer Zeitreise das in antiken Zustand mal zu sehen, klar.
Pergamon, das kennen wir hier in Deutschland hauptsächlich vom Pergamonaltar in Berlin. Also erstmal die Fakten, damit wir alle wissen, worum es geht.
Pergamon liegt bei der Stadt Bergama, das ist ungefähr so 120 Kilometer nördlich von Izmir an der türkischen Westküste. Und Pergamon ist seit dem frühen 3. Jahrhundert vor Christus die Königsresidenz einer Königsdynastie, der sogenannten Attaliden, die bis zum Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus diese Königsresidenz zu einer der größten Städte in der Mittelmeerwelt ausgebaut haben. Da sind vor allen Dingen zwei Könige sehr wichtig gewesen, von denen einer herausragte, der hieß Eumenes. Das ist auch derjenige, der den berühmten Pergamon-Altar in Auftrag gegeben hat. Und der hat diese Stadt, die auf einem hohen Berg liegt und deren Stadtteile sich sozusagen in Terrassenform über diesen Berg erstrecken, zu einer unglaublich interessanten Metropole mit Kunstwerken, Großbauten und so weiter ausgebaut. Und es haben in dieser Stadt ungefähr 40.000 bis 50.000 Menschen gewohnt und dazu kamen nochmal ungefähr 150.000 auf dem Land in der Umgebung. Also ungefähr 200.000 Menschen haben in und um Pergamon herum gelebt. Ja, eine Stadt mit einer unheimlichen Ausstrahlung in den Wissenschaften, in der Literatur, in der Kunst. Diese pergamenischen Könige haben ihren unglaublichen Reichtum, den sie von ihrem riesigen Reich hatten, die haben also zu Beginn des 2. Jahrhunderts von den Römern die Verwaltung eines Reiches übertragen bekommen, das von der türkischen Westküste bis zum heutigen Antalya reicht. Also ein riesiges Gebiet. Und die Tribute und Einkünfte aus diesem Reich wurden verwendet, um diese Stadt grandios auszubauen und auszustatten mit Kunstwerken.
Lange Zeit war Pergamon unter der Erde verborgen, bis ein Deutscher namens Karl Humann die Stadt im 19. Jahrhundert durch Zufall wiederentdeckte. Eigentlich baute er im Auftrag des Osmanischen Reiches eine Straße an der türkischen Küste. Dabei stieß er auf die Überreste. Er schickte Teile des Altars nach Berlin und der Prähistoriker und Museumsdirektor Karl Schuchart machte sich sofort daran, zu graben und zu forschen. Mit kaiserlicher Unterstützung wurde im 19. Jahrhundert in Berlin das erste Pergamonmuseum gebaut und der Altar dorthin gebracht. Das geschah übrigens völlig legal und vertraglich abgesichert. Im Nachhinein wohl die Rettung für die historischen Fundstücke.
Als Humann in Pergamon ankam, waren die einheimischen Türken dabei, den Marmor zu verbrennen. Man muss wissen, dass man Marmor verbrennen kann, und dann wird daraus Kalkpulver. Und dieses Kalkpulver haben die benutzt, um ihre Häuser zu weißen, um Wände zu bauen und so weiter. Und überall in den antiken Städten waren im 19. Jahrhundert Kalköfen eingerichtet, um sozusagen diese alten Steine alle zu verbauen, weil die mit diesen Sachen gar nichts anfangen konnten. Und dass die Deutschen nun also diesen Pergamon-Altar nach Berlin gebracht haben, ist im Grunde genommen die Rettung eines Kulturerbes.
Aber viele Fragen zu Pergamon sind noch offen. Zimmermann hat sich, wie gesagt, auf die Landbevölkerung konzentriert.
Wir haben herausgefunden, dass eben halt der überwiegende Teil auf dem Land lebte, also ungefähr 60-70% der Bevölkerung einer antiken Stadt wohnte außerhalb, in den Gutshöfen, in den Dörfern. Und dann haben wir herausbekommen, dass in der Antike diese Regionen, also in Pergamon, das gilt aber auch für andere Regionen, in denen ich gearbeitet habe, extrem dicht besiedelt und als Kulturlandschaften erschlossen waren. Es gibt heute Regionen in der Türkei, zum Beispiel westlich von Antalya, auf der Halbinsel Lykien, da gibt es heute nur ein paar Hirten mit Ziegen und ansonsten Gebüsch und ja so Macchia-Gelände. Und das ist in der Antike alles komplett als landwirtschaftliches Gebiet erschlossen gewesen, als Kulturlandschaft genutzt worden. Mit Olivenhainen, mit Weinbau, mit Getreidebau, Obst, Gemüse, alles Mögliche. Und das gibt es da heute gar nicht mehr. Also die antike Landschaft, und das ist das, was für mich so spannend ist, ist wirklich also bis in das Letzte organisiert und ja, bewirtschaftet worden.
Vor Ort unterhält sich Zimmermann übrigens auch immer mit den Einheimischen. Er lebt nicht nur in der Vergangenheit, sondern ist sehr verwurzelt in der Gegenwart.
Meine Schichten liegen ja 3 Meter unter der Erde. Also wie sieht es eigentlich ein paar Meter oberhalb der antiken Schichten aus? Was stellen sich da für Probleme? Und das ist eigentlich immer ganz spannend, also das miteinander zu kombinieren und auch so einen Blick zu haben für die jetzige Zeit.
Aufgrund der momentanen politischen Situation darf Martin Zimmermann nicht mehr in der Türkei forschen. Und daran wird sich in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern. So schade das auch ist, langweilig wird ihm sicherlich trotzdem nicht.
Das nächste Projekt, mit dem ich mich jetzt beschäftige, ist wiederum ein Buchprojekt. Und da geht es um einen antiken Lebenslauf. Das heißt, der Arbeitstitel heißt Geburt, Hochzeit, Tod. Und das betrachtet sozusagen einen Menschen von Beginn bis zum Tode. Das fängt also an mit antiker Gynäkologie. Welche Vorstellungen hat man vom Frauenkörper? Wie entsteht Leben? Was dachte man darüber? Man hatte ja nicht dieses medizinische Wissen, das wir heute hatten. Man muss immer bedenken, dass die weibliche Eizelle ist im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Also wie stellt man sich sowas vor in der Antike? Damit fängt das an und geht dann sozusagen über Empfängnis, Geburt und all diese Dinge bis hin zum Tod. Wie stellt man eigentlich den Tod fest? Woher weiß man, dass jemand tot ist? Und was denkt man dann, wo geht der hin? Wie sieht das Jenseits aus? Welche Jenseitskonzeptionen hat man? Also das ist das, was ich zurzeit bearbeite.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr über Martin Zimmermanns Forschung zu erfahren, dann habe ich 3 Tipps für euch. Tipp Nummer 1. Zimmermann ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Gerda-Henkel-Stiftung und hat als solcher bewirkt, dass Wissenschaftler mit fachkundiger Unterstützung ihre eigene Arbeit filmen und das dann auf dem Internetportal LISA präsentieren. Unbedingt einen Blick wert. Und zum anderen ist er Herausgeber von Büchern über Allgemeinbildung und die Weltgeschichte, für die breite Masse geschrieben und gut verständlich. Einfach mal nach seinem Namen im Internet suchen. Für die Bände hat er Professorenkollegen angesprochen, damit diese über ihr Spezialgebiet schreiben, leicht verständlich.
Das war ein unglaubliches Abenteuer, weil diese Wissenschaftler natürlich gar nicht einfach schreiben können. Man drückt sich ja immer sehr kompliziert aus, weil man auch glaubt, das muss so sein oder man möchte sich dann auch nicht festlegen, dann vernebelt man das alles so ein bisschen im Text und so. Das ist der Alltag. Und das war eine sehr interessante Erfahrung für alle und wir hatten eine sehr, sehr gute Lektorin, die das dann nochmal runtergebrochen hat auf dieses Zielpublikum. Und dabei ist dann also, was die Weltgeschichte anbetrifft, ein wirklich ganz, ganz tolles Buch entstanden, was leider nicht ganz so stark nachgefragt wird wie die Allgemeinbildung, aber doch sehr gut wegkommt. Und das ist, finde ich, auch sehr wichtig, dass man auch einem interessierten Publikum nicht hochnäsig gegenüber auftritt, sondern dass man denen sagt, ja, ich stelle sozusagen mich zur Verfügung, um euch teilzuhaben am aktuellen Forschungsstand. Und das, was man heute weiß und denkt darüber, das muss man ja immer wieder ab jede Generation neu zu Papier bringen.
Martin Zimmermann ist es wichtig, sein Wissen und das der Kollegen einem breiten Publikum mitzuteilen. Und genau das versuche ich mit der Tonspurforschung ja auch, oder? Insofern hoffe ich, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch wie immer frohes Forschen. Eure Annik Robens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.